Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Buchgebabbel und mich wieder mal einen sehr interessanten Gast, und zwar die Lilli Labort. Hallo Lilli, grüß dich.
Hallo.
Schön, dass du die Zeit gefunden hast, dich hier fürs Buchgebabbel von mir mal löchern zu lassen. Wir müssen ein paar Sachen vorne wegschieben. Die Lilli Labort, ich kenne sie sehr, sehr lange schon unter Geburtsnamen, sagen wir mal, die Gundel Limberg. Wenn ich mal in das Gundel reinfalle, dann verzeiht mir das bitte, weil ich die Lilli als Gundel kennengelernt und immer angesprochen habe. Und wenn ihr im Hintergrund eine komische Tür knarren hört, dann ist es die Katze der Lilli.
Ja, eine von den dreien.
Genau. Und wenn bei mir was bellt, dann ist das mein Hund. Aber ich glaube nicht, dass der bellt. Der ist schlecht.
Ja, man sieht, wir sind beide tierfreundlich.
Genau, das ist auch sehr wichtig. Warum habe ich dich eingeladen? Einmal, weil du, wie ich finde, eine sehr interessante Künstlerin bist, meiner Meinung nach, und in der Literatur
merci.
Schon sehr, sehr lange unterwegs. Du schreibst, seit du 16 Jahre alt bist, richtig?
Ja, richtig. Ja. Aber natürlich noch nicht unbedingt veröffentlicht, sondern schreiben heißt schreiben. Also ja. Das ist noch was ganz anderes.
Das stimmt. Ja gut, es ist ja ein weiter Weg zu einer Veröffentlichung. Wie ist denn, können wir ja kurz schon mal einsteigen. Also du hast mit 16 angefangen, gab es irgendwie eine Initialzündung oder hattest du einfach Bock drauf? Oder?
Ja, ich habe sehr gerne Krimis und Science Fiction in der Zeit gelesen, und es gab ein Buch von der Autorin, die heute weitgehend vergessen ist, auch eigentlich zu Unrecht, die heißt Sherry. Die hat Bücher geschrieben, beispielsweise mit Katzenwandlern im Weltall. Und ein Buch von ihr hatte mich geärgert, und ich dachte, das kann man besser schreiben mit 16. Wie, was für eine was für eine Beurteilung, ne? Aber in dem Moment dachte ich das und habe angefangen, einen Science Fiction zu schreiben. Allerdings wurde der nie zu Ende geschrieben, weil ich über das Schreiben von Geschichten noch gar nichts wusste. Aber erst einmal ein bisschen die Nase hoch und dann auch gleich drauf gefallen.
Ja gut, mit 16 macht man solche Sachen, ne? Da hält man sich ja auch für unsterblich. Also du bist direkt auch schon in die Fantasy eingestiegen dann quasi, oder was für ein Genre würde das dann sein? Eigentlich
ja. Ja, das war schon eher Science Fiction.
Science Fiction, okay.
Und ich habe dann aber relativ viel meiner ersten Versuche waren Krimis und Science Fiction.
Was macht dir mehr Spaß?
Die Science Fiction haben mir schon richtig Spaß gemacht, aber damals war das wirklich relativ aussichtslos. Und Krimis habe ich auch sehr gern gemocht, also habe ich mich erstmal auf die verlegt.
Ja, das hat sich ja ein bisschen gewandelt. Ich meine, Krimis laufen eigentlich immer noch, aber die Fantasy ist ja quasi aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht.
Ja, glücklicherweise. Also es hat sich ja wirklich, seitdem ich 16 war, sehr viel geändert, aber auch hin und her geschwankt auf dem Literaturmarkt, sodass manche Dinge eben wieder ihre Renaissance erleben. Und es ist dann auch schön, nur hat man diesen Zug dann auch eventuell fahren lassen, wie ich jetzt die Science Fiction.
Okay, du machst jetzt kein Science Fiction mehr, oder?
Nee.
Okay, aber Fantasy machst du noch?
Fantasy mache ich reichlich und meistens Fantasy-Krimis.
Ah, die Kombination, schlau. Dein neuestes Werk fand ich, ich habe nur den Klappentext gelesen, muss ich zugeben, aber allein der Titel, die Gummientenmorde, finde ich ja schon mal geil, und unten drunter der Titel, ein Zombie ermittelt, das sagt doch schon alles. Finde ich super spannend. Das ist natürlich dann auch der Mix aus Fantasy und Krimi, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist da ein 120 Jahre alter Ermittler. Oder der ist schon 120 Jahre tot, so ist es.
Ja, genau.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Ich weiß gar nicht, wie mir die Idee kam, aber ich wollte eine neue Reihe entwickeln. Und es sollte paranormal sein, beziehungsweise Urban Fantasy und Krimi. Und dann hatte ich die kühne Idee zu sagen, naja, es soll auch ein bisschen heiter sein, spannend sein. Wie wäre es denn, wenn ich eine Reihe mache, in der die Ermittler jeweils paranormal sind und der Krimi ansonsten ein klassischer Krimi ist, also im Stil von Agatha Christie. Das ist eine hübsche Kombination, zumal ich so neue Auflagen von Christie-ähnlichen Geschichten wie Knives Out und Glass Onion sehr gemocht habe als Film. Und ich kam irgendwie, also mir war klar, das braucht auch ein bisschen schräge Titel dann, um zu zeigen, dass wir hier nicht irgendeinen normalen Landhauskrimi haben. Und mir kam die Gummiente unter als Bild auf Canva. Ja. Und dann dachte ich, die Gummientenmorde, das klingt gut. Was könnte das sein? Und so hat sich das entwickelt. Und der Zombie ist in dem Fall kein gehirnloser, brain-essender Zombie, sondern jemand, der tatsächlich mit der Kultur der Nzumbe in Kontakt gekommen ist als Arzt und Forscher. Also der Voodoo-Kunst auf Haiti, die damals und vielleicht ja auch heute bekannt ist als Zombie. Erschaffung. Aber es hat mit dem, wie wir Zombies kennen, wenig zu tun, weil dieser brain-essende Zombie ist aus den 60ern. Der ist da in der Filmgeschichte sozusagen etabliert worden. Und seitdem glauben wir, dass Zombies diese geistlosen Wesen sind, die sich merkwürdig vorwärts bewegen und dann dein Gehirn essen wollen. Das entspricht nicht dem klassischen Zombie.
Das ist ja eine super Kombi. Das ist ja ein Cozy Crime Fantasy und ein Aufklärungsbuch. Dann.
Ja, natürlich, das hast du bei mir immer. Es gibt immer irgendwas in der Backstory, was auf jeden Fall, was weiß ich, wie man einen Spiegel macht, was sind Zombies, alchemistische alte Kunst, was ist der Stein der Weisen wirklich? Also da musst du leider immer durch als Leser oder Leserin, weil das macht halt auch beim Schreiben total Spaß.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Warum machst du, weil du einfach Bock drauf hast, weil dich das interessiert selbst, oder ist das einfach nur so
Ja, auf jeden
gefunden?
Fall. Also natürlich, wenn du vom Schreiben leben willst, dann musst du natürlich deine Planung auch auf das aufsetzen, was deine Leser und Leserinnen vermutlich mögen werden. Aber da hast du ja noch reichlich Spielraum. Und in diesem Spielraum versuche ich schon zwischen dem zum Teil lustigen, bizarren, absurden oder manchmal auch dem cozy hin und her zu flippen. Und dann lege ich etwas fest, wohin ich will, atmosphärisch, und ist das jetzt cozy oder ist es mehr düsterer? Und dann geht's schon los. Ja, und dann entwickelt sich die Geschichte.
Okay, da hast du ein schönes Thema angesprochen, und zwar das Schreiben nach dem Publikum. Und du hast aber auch gesagt, es gibt einen Spielraum. Also, wenn man das ganz knallhart verfolgen würde, müsste man jetzt Young Adult oder Dark Romance schreiben, was im Moment gehypt wird und sein Fähnchen immer nach dem Wind hängen. Das willst du aber auch nicht, ne? Also, deswegen hast du dir da schon dein Genre, aber du bist ja schon am Experimentieren, wenn ich das richtig verstehe, um
Ja,
einfach.
also glücklicherweise sind meine Leserinnen und Leser sehr bereit, mit mir so manchen Schritt mitzugehen. Ich habe ja vor vielen Jahren, als ich noch Kelten-Fantasy geschrieben habe, als Einstieg in den Amazon-Markt, gedacht, das würde ich immer tun. Also irgendwas mit historischer Fantasy schreiben. Und dann habe ich mit einer Freundin zusammen überlegt, was müsste man denn eigentlich schreiben, um erfolgreich zu sein? Und damals war gerade die Biss-Reihe rausgekommen von Stephanie Meyer. Und dann haben wir gedacht, Vampire, oh Gott, nee, also das kriegen wir nicht hin. Und dann kam mir eine Idee und dann habe ich eine Geschichte geschrieben über eine junge Frau, die arbeitslos wird in Frankfurt und dann eine Partnervermittlung aufmacht für paranormale Wesen. Und das war eigentlich eine Mischung zwischen Gag und mal versuchen, was geht. Und dieser Gag führte aber dazu, dass es funktioniert hat. Und dann musste ich natürlich entsprechend nachliefern. Aber ich habe dann mich von der leichten, fluffigen Muse dieser doch sehr lustigen Geschichte peu à peu, Jahr für Jahr wieder in die Richtung geschlichen, in der ich gern sein möchte, nämlich der Urban Fantasy eigentlich. So ein bisschen wie Harry Dresden beispielsweise oder Ben Aronovitch. Und meine Leser sind mitgekommen, überall hin. Und jetzt biete ich ihnen abwechselnd immer was, was fluffy ist, was cozy ist. Und dann wieder was, was eher ein bisschen düsterer oder weniger humorvoll ist oder der Humor schwarz ist. So wie ein bisschen in den Gummientenmorden. Und ich finde, deswegen liebe ich meine Leserschaft so, die möchten auch diese Bandbreite haben. Es macht ihnen Spaß, dass sie von Buch zu Buch zwar wissen, okay, bestimmte Features gibt es. Zum Beispiel, es gibt nie ein wirklich schlimmes Ende. Aber ansonsten möchten die auch ein bisschen unterhalten werden, dadurch, dass sie nicht genau wissen, was da kommt.
Okay, dann hast du es quasi geschafft, dir deine eigene Marke zu machen.
Ja, Doch, da kann man so sagen. Also natürlich ist das jetzt keine Marke wie
Ja,
Persil.
gut. Da steckt ja noch ein ganz anderer Apparat dahinter, ne? Sehr
Ja, das hat die Beckham ja
gut.
sich damals angeblich vorgenommen, dass sie mal so berühmt werden will wie
Boah,
Persil.
hat sie geschafft.
Ja, das hat sie geschafft. Ich nicht, aber in meiner kleinen Welt habe ich doch sehr viele treue Leserinnen und Leser. Und das sage ich immer so, weil es sind ungefähr 80% Leserinnen und 20% Leser. Es kann von Buch zu Buch variieren, aber das ist ungefähr so auch die Bandbreite, in der sich das bewegt.
Okay, also ich höre daraus, du beschäftigst dich tatsächlich mit deinem Publikum.
Absolut. Das muss ich A, aus wirtschaftlichen Gründen, denn es wäre ja auch ein bisschen unsinnig, sich nicht damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite will ich es aber auch wirklich wissen. Ich habe ja Kontakt auch zu Lesern und Leserinnen, besonders auch über Instagram oder die WhatsApp-Gruppe, die ich habe, zusammen mit Kainoa, mit der ich auch schreibe. Und da sind wir schon sehr nah dran und ich finde das gut, weil die Leserinnen erzählen mir auch total viel und sie sagen mir auch genau, was sie gut finden, nicht gut finden. Ich kann sie vorher fragen, ist die Coverversion gut oder jene. Das ist schon extrem wichtig, weil ich meine, das für die Leute schreibe ich's ja. Also erst schreibe ich natürlich für mich, aber trotzdem habe ich eine bestimmte Vorstellung davon, wer ungefähr die Leute sind, die meine Bücher lesen.
Okay, cool. Also ich habe da einen ganz anderen Ansatz, weil ich bin ja eher so der, wie soll ich sagen, ich schreibe, was mir gefällt und wenn es euch nicht gefällt, ja, dann habe ich Pech gehabt.
Naja, du hast ja jetzt ja auch schon eine ganz schöne Bandbreite von verschiedenartigen Büchern
Ja,
vorgelegt.
das ist richtig, aber auch nur, weil ich da halt in dem Moment Bock drauf hatte. Also es
Genau.
ja, ich bin ja eher, weil mein großer Vorteil ist ja, ich muss ja nicht davon leben. Und ich habe ja keinen finanziellen Druck dahinter, sage ich mal. Ich habe einfach das große Glück, dass ich mein Geld woanders verdienen kann, und zwar sicher. Und deswegen kann ich mich kreativ austoben, wie ich will. Und es ist mir nicht egal, was die Leute darüber denken, aber es ist nicht schlimm, wenn es ihnen nicht gefällt. So
Das ist
sehe ich das.
schon eine schöne Sache, ja.
Ja.
Aber auf der anderen Seite habe ich mir genau diese Freiheit ja erarbeitet.
Ja, also wenn wir das wirklich mal so, du bist ja, also wir haben ja jetzt bewusst darauf verzichtet, deine ganze Bandbreite hier auszulegen, weil, wie du im Vorgespräch gesagt hast, es würde irgendwann ausufern. Du hast dich ja schon ein bisschen ausprobiert, bis du jetzt da hingekommen bist, wo du bist. Finde es interessant. Also ich habe selten jemanden getroffen, der so sehr nach seinen Lesern oder über seine Leser oder Leserinnen informiert ist, ehrlich gesagt. Das ist natürlich,
Ich glaube,
ja.
das liegt ein bisschen daran, dass ich sehr viele, so vor 10 Jahren oder 8 Jahren, sehr viele amerikanische Ratgeber für Autoren gelesen habe. Und die Amerikaner haben nicht diese Trennung zwischen hoher Literatur und Unterhaltung, sondern für die ist erstmal klar, als Schriftsteller hast du einen Beruf und der Beruf hat auch Marketing und der Beruf hat auch Zielgruppe angucken und sowas. Und so habe ich mir das ein bisschen angewöhnt und ich glaube, das ist gut so, weil es ist ja auch blöd, wenn ich sage, jemand soll 3,99 für ein E-Book bezahlen, wenn ich dann nicht weiß, ob ich demjenigen was anbiete, was ihn jetzt für eine Stunde, zwei, drei, vier im Sessel hält. Oder ich sag, ist mir egal. Ab dem Moment, wo er es gekauft hat, ist es mir egal. Nee, ist es ja nicht.
Nee, das darfst du auch nicht,
Ja.
dann
Ja.
macht es ja keinen Sinn. Also mir ist es schon, wie gesagt, mir ist es schon wichtig, dass den Leuten das gefällt. Und aber ich weiß auch, dass ich nicht allen gefallen kann und dass es auch Leute gibt, denen es überhaupt nicht gefällt. Damit muss man natürlich umgehen können. Also am Anfang ist mir das schwer gefallen. Wie gehst du damit um? Hier schlechte Kritik.
Also am Anfang war das wirklich schlimm,
Ja.
weil da hängt dein Ego halt noch
Ja.
total dran im
Genau.
Sinne von,
Ich bin
du
der
möchtest
Größte.
bewertet werden und du willst natürlich eigentlich nie schlechte Bewertungen. Das geht
Ja.
auch, glaube ich, nie weg. Ja.
Ja.
Aber es ist klar, in dem Moment, wenn du jetzt innerhalb deiner Zielgruppe verkaufst, dann kriegst du natürlich relativ gute Bewertungen, weil die kriegen ja ungefähr, was sie möchten.
Ja.
Jetzt hast du aber, sagen wir mal, ein Buch, das auf Amazon relativ gut läuft. Das heißt, es strömen nun Leser in diese Gruppe hinein, die nicht deine Stammleser und Leserinnen sind. So. Und die sind jetzt unter Umständen total von der Rolle. Die denken sich, was ist das? Zombie,
Ja.
Christi, nee, komme ich nicht mit klar. Und dann kriegst du schlechtere Bewertungen teilweise, weil die Leute erstmal mit was konfrontiert werden, was die noch nicht kennen. Da musst du einmal mit umgehen. Dann gibt es immer, und zwar bei jeder Autorin, die ich kenne, einen Menschen, der wahrscheinlich auch ein Kollege oder eher eine Kollegin ist, die dir meistens am ersten Tag gleich erstmal eine Ein-Sterne-Bewertung ohne Rezension reinhaut.
Was? So was gibt's?
Ja, das ist sehr verbreitet. Manchmal kommt raus, wer es ist. Das ist dann sehr schamvoll für die Person auch.
Macht denn sowas?
Aber ja, das gibt's halt auch. Und die ersten zweimal, wenn das passiert, wenn du das noch nicht weißt, dann bist du tatsächlich heartbroken, ja,
Ja.
wenn dein Buch rausgekommen und die erste Bewertung ist ein feines, durch nichts kommentiertes Ein-Sternchen. Dann bist du, da gehst du erstmal weinen, dann isst du irgendwie sehr viele Kalorien. Dann rufst du eine andere Autorin an und weinst nochmal. Und dann lernst du aber irgendwann, ja, das gehört dazu. Und es gibt beispielsweise zwei sehr süße Rezensionen, die ich habe, die sagen, also das Buch hat mir ganz gut gefallen, aber es ist ziemlich schlecht ins Deutsche
Oh,
übersetzt.
okay. Das
Da
ist
denke ich, ist jetzt kein Kompliment irgendwie.
nein. Uiuiui. Okay, das trifft.
Ja, woran man aber sieht, die Sprachanforderungen sind heute sehr verschieden
Ja.
an Literatur. Ich bin sehr stark altmodisch geprägt, manchmal auch. Ich habe mich daran gewöhnen müssen, kürzere Sätze zu machen, keine verschachtelten Nebensätze und viele altmodische Dinge über Bord zu werfen. Aber ich habe immer noch Wörter drin, die nicht mehr so üblich sind. Und da kommen dann mal Rezensionen, in denen das dann auch moniert wird. Du hörst jetzt wieder am Wort moniert, dass solche Sachen bei mir halt vorkommen können. Und dann werde ich auch angeschrieben. Entschuldigung, hat mir gut gefallen, aber auf der Seite 43 schreiben Sie mit samt Ihrem Anhang. Samt muss man doch groß schreiben. Das ist doch ein Stoff.
Oh, ah, okay.
Ja. Und solche Sachen passieren eben auch. Und diese ganze Bandbreite, wie gelesen wird, von wem gelesen wird, was derjenige mitbringt und erwartet, führt dazu, dass du stilistisch und sprachlich auch nie alle zufriedenstellen kannst.
Nein,
Da hast du ja
okay.
vorhin die Dark Romans angesprochen.
Ja.
Da gibt es ja durchaus im Moment literarische Strömungen, die jetzt auf eine sehr künstlich blumige Sprache setzen. Er zog sein hell glänzendes Schwert und ihre
Ja.
dunklen, rabenschwarzen Haare fielen über ihre Schultern und ihre Augen funkelten im Licht der
Ja.
untergehenden Sonne.
Ich muss zugeben, ich bin nicht
Er
ganz die
nie.
Zielgruppe.
Ja, ich auch nicht.
Ich
Und wer das gerne liest,
Ja.
der sagt bei mir, ich hätte einen schlechten Stil unter Umständen,
Aha.
weil die Person jetzt aus ihrer Leseerfahrung das andere als die literarische Form empfindet. Und das ist legitim so. Also es gibt einfach ganz viele Lesergruppen, die haben bestimmte Erwartungen.
Ja.
Und was du vorhin gesagt hast, man kann nicht alle treffen,
Nein.
ne, sondern du lernst mit der Zeit für eine bestimmte Gruppe von Menschen so zu schreiben, dass die vergessen, dass du schreibst. Die setzen sich mit dem Buch in den Sessel und 4 Stunden später stehen sie wieder auf, weil sie mal dringend um die Ecke müssen. Und bis dahin haben sie vergessen, dass sie lesen, sondern die Geschichte fließt sozusagen vom Reader oder vom Handy oder von der Seite in sie rein. Und so soll es sein. Die Sprache muss vergessen werden, eigentlich. Und wenn man das schafft, ist es toll und man schafft es eben nicht immer.
Aber wenn du das so zurückgemeldet bekommen hast, das habe ich jetzt so noch nicht gesagt bekommen, dann finde ich das schon stark, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich habe schon fette Lobs bekommen. Also ich muss das immer wieder erwähnen, weil es so ergreifend war. Also ich muss sagen, ich habe mein erstes Buch, der Gewürzhändler zu Frankfurt, der ist für meine heutigen Ansprüche eine Katastrophe, handwerklich. Also ich hatte vor ein paar Jahren das Angebot, den nochmal neu aufzulegen, also nochmal überarbeitet, und dann habe ich die alte Datei rausgekramt und habe das dann abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich muss das Buch ganz neu schreiben, weil einfach jeder Satz war eine Katastrophe. Also
Das sagst du heute so, aber
ja.
das ist, weil wir uns weiterentwickeln.
Ja.
Und ich glaube, also immer wenn wir Sachen lesen, die so 8 bis 10 Jahre alt sind oder älter, dann haben wir uns halt auch so stark entwickelt, dass wir ein gewisses Störgefühl haben, wenn wir das dann doch mal anschauen.
Ja, aber über dieses Buch, also ich habe sehr viel Lob für dieses Buch bekommen, weil die Geschichte ist, also sage ich ganz unbescheiden,
Ja, ich habe es damals
richtig,
auch gelesen.
richtig
Ist ja
gut.
echt schon ein Weilchen her.
Ja, also es ja, ist jetzt 20 Jahre fast, 18 Jahre. Und
Ja, ich glaube, es ist 15 Jahre her ungefähr, schätze
ja.
ich mal, dass ich es gelesen habe.
Und die Geschichte finde ich immer noch super. Handwerklich eine Katastrophe. Und aber zu diesem Buch habe ich ein Lob bekommen. Das hat mir eine Bekannte erzählt. Die hat das Buch einer Frau gegeben, eine Freundin, die hatte gerade eine Chemotherapie bei ihrer Krebserkrankung und hat gesagt, beim Lesen dieses Buches hat sie ihre Krankheit vergessen. Und da denke ich, da hat sich der ganze Aufwand gelohnt für Eva. Also das ist, ja,
Absolut.
da.
Ganz ehrlich, hat sich für diese eine Leserin der gesamte
Ja,
Aufwand dann schon gelohnt,
genau.
weil dafür sind wir eigentlich da.
Ja.
Wir unterhalten Menschen. Also wenn du mal zurückgehst an die Feuerstelle unserer Vorfahren, also so im Höhlenmenschen, Teil unserer Entwicklung, also das kann man sagen, sind wir immer noch, aber da, wo wir tatsächlich in der Höhle saßen, da gab es lange Nächte, kalte Nächte und dunkle Winter mit noch längeren Nächten und die Unterhaltung war ein großer Teil. Also du hast da vielleicht noch Felle gerben können, aber Feinstickerei bei der Beleuchtung never. Du hast beisammen gesessen, das Essen war jetzt auch nicht gerade so üppig. Was hast du gemacht? Du hast dir gruselige Geschichten angehört, Jagdgeschichten angehört und dieses Erhalten von also, du riechst das Bisonhaar, es stinkt. Es ist dir sehr kalt. Der Magen knurrt. Und jetzt kommt jemand und er lässt dich das für 2 Stunden vergessen.
Ja.
Und du läufst mit jemandem in der prallen Sonne in deiner Vorstellung über die Savanne und jagst ein Tier, während du eigentlich in der kalten Höhle sitzt und bibberst. Das hinzukriegen, das ist die Kunst des Erzählens und dafür machen wir das. Und wenn wir das heute schaffen, dass jemand vergleichsweise seine Krankheit oder seine Sorgen vergisst, das ist etwas, was mir Leserinnen auch häufiger mal rückmelden, dann würde ich sagen, dann wissen wir doch, warum wir das machen,
Ja, dann
oder?
ist das Ziel erreicht, ja. Das ist richtig.
Ja.
Da muss ich sagen, ich habe letztes Jahr, glaube ich, war das, ich weiß nicht, ob du Pawel Popolski kennst. Pawel Popolski war,
Dem hilf mir mal.
der war früher mit Harpe Kerkeling unterwegs als Musiker, aber den Hurz kennst du ja bestimmt, das ist ja ein Klassiker
Ja,
immer.
ja, ja, ja,
Und
ja,
der
ja,
Mann am Klavier bei diesem Auftritt war Pawel Popolski. Also der ist jetzt als Pawel Popolski unterwegs, der heißt natürlich anders, ich weiß jetzt gar nicht, wie er richtig heißt. Und der hat diese Kunstfigur Pawel Popolski erfunden. Und das ist so ein Quatschmacher, der macht Musik, hauptsächlich Polka im Moment und so. Und also das ist extrem unterhaltsam für mich. Und der war in der Batschkap hier in Frankfurt und der hat mich 1,5 Stunden aus meinem Alltag rausgezogen. Und ich bin ihm so dankbar dafür. Das war einer der schönsten Abende meines Lebens, muss ich wirklich sagen, weil der es geschafft hat, dass ich nur diesen Spaßmacher auf der Bühne gesehen habe, der mich 1,5 Stunden komplett aus dem Leben gezogen hat und mich gefangen hat in dieser Show, die so unterhaltsam war. Ich hatte so einen Spaß und wenn der wiederkommt, kaufe ich sofort eine Karte. Das war so ein toller Abend, dass dieser Typ das einfach geschafft hat mit seinem Quatsch. Der hat nur Quatsch gemacht. Ja? Und es war, du hast gesehen, der ist kein Pole, der redet so mit polnischem Akzent, sein Programm heißt Nach der Striche und nach die Faden. Und der spielt diese Nummer einfach. Und es ist so witzig und so, weiß nicht, man ist bei diesem Typ den ganzen Abend und es war so schön. Und wenn wir das schaffen mit unseren Büchern, dann ist das Ziel erreicht. Und genau
Absolut.
das.
Ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen man das eigentlich macht, oder? Man
Ja.
fängt an, sich das selbst zu erzählen und dann möchte man auch, dass die Leute rund ums Feuer gebannt zuhören. Dass wir das machen, damit uns Leute zuhören oder uns lesen und dann die Zeit vergessen, ihre Probleme vergessen, das ist natürlich der eine Teil. Der andere Teil ist, glaube ich, dass unser Gehirn ja ständig Geschichten erzählt, uns Geschichten erzählt, beispielsweise auch Sorgen. Also beispielsweise wir projizieren irgendwas in die Zukunft und überlegen, wie schrecklich das werden könnte. Das ist ja auch schon Fiktion. Deswegen, das liegt einfach in unserer Natur, uns Dinge auszumalen, verschiedene Szenarien gegeneinander zu stellen. Und es ist ein Teil vom Erzählen auch, dass man Leuten Szenarien zeigt. Wie könnte es in einer bestimmten Situation aussehen oder ausgesehen haben? Und wie haben sich da andere Menschen verhalten? Und ich habe mal gelesen bei irgendeinem Menschen, der über Literatur spricht, aber ich weiß nicht mehr wer leider, dass sich Menschen im Prinzip nur für andere Menschen interessieren, nicht wirklich für all das andere. Und die Menschen, über die wir schreiben, unsere Figuren, die sind genau das. Also sie müssen interessant sein für die Leser. Sie müssen sich entweder identifizieren können oder sie müssen fasziniert sein, weil das eben genau nicht das ist, was sie ist. Und dann können sie ausprobieren, wie sie damit umgehen können. Und das müssen sie nicht in der realen Welt. Also beispielsweise Serienmörder. Wir alle wüssten gerne manchmal, warum die bestimmte Dinge tun. Aber wir würden es, glaube ich, nicht gerne persönlich mit ihnen herausfinden, ne?
Nein.
Aber das können wir eben zwischen zwei Buchdeckeln. Und dann machen wir das Buch zu und sind befriedigt, weil wir eine Antwort bekommen haben.
Okay, cooler Ansatz. Aber sowas, wie viel Prozent denkst du, ist Talent und wie viel ist Arbeit?
Ich weiß nicht, ob ich 5% Talent sagen würde
Okay.
oder 0%.
Du meinst also
Ich
quasi, jeder
gebe.
kann das lernen, Leute so zu
Jeder
fesseln?
kann das lernen. Ich habe Freundinnen, die jetzt so ins Rentenalter kommen und die jetzt anfangen, dass sie gern schreiben möchten und dann sagen, ich kann das aber nicht. Wo ich sage, natürlich, du musst es nur lernen. Das Lernen ist halt auch immer erstmal mit Misserfolgen oder schwierigen Kurven verbunden, wie eine Fremdsprache, aber das kannst du lernen. Und da gibt es auch ein Buch, ich weiß aber schon wieder den Namen und den Autor nicht, ist echt peinlich. Aber der hat postuliert, dass es keine Begabung gibt und dass man 10.000 Stunden aufwenden muss, um in irgendetwas gut zu werden. Ja, die habe ich auf jeden Fall. Die hast du auch. Ich glaube auch nicht, dass es 10.000 sind, aber lass mal 5.000 sein. Also als Autor oder Autorin bringst du ja auch deine Leseerfahrung mit. Deswegen, auch wenn ich eine Geschichte schreibe, kann ich sie ja schreiben, ohne sie zu plotten, weil ich weiß, aus Tausenden und Abertausenden von Büchern, die ich gelesen habe, wie eine Geschichte aufgebaut ist. Und
Intuitiv
so geht
meinst
es dem
du
Leser auch.
dann?
Und so kann jeder Jungautor, ob der jung ist oder nicht, auf diese Erfahrung zurückgreifen. Disney Plus, Netflix, Amazon, ZDF, was auch immer. Wir haben ein Leben voller Geschichten erzählen im Kopf. Wir können Geschichten
Auf jeden Fall.
wiedererkennen, wir freuen uns an den Mustern und wir können alle erzählen, auf jeden Fall.
Also könnte es hilfreich sein, wenn ich jetzt faul wäre? Was ich eigentlich grundsätzlich sowieso bin. Aber ich könnte mir jetzt einfach einen Film angucken und den quasi mal aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Also quasi Aufbau der Geschichte, die Aufbau der Figuren. Also ich stelle mir quasi so eine Liste von Fragen, die ich wissen will und könnte daran die Geschichte entschlüsseln und mir eine eigene dabei ausdenken.
Ja, das ist der eine Ansatz und der ist super gut, den würde ich auch wirklich allen empfehlen. Der andere Ansatz ist, du guckst einfach in deinem Leben Tausende. Dann brauchst du gar nichts mehr zu analysieren. So lernst du auch sprechen. Du lernst ja nicht sprechen, weil die dich vor eine Grammatik setzen und dir dann Vokabeln beibringen.
Stimmt. Ja, doch, bei Französisch haben sie es versucht, es hat nicht funktioniert.
Ja, das ist aber deine eigene Sprache, meine ich jetzt. Also sprich die Muttersprache. Die lernst du nicht, indem sie dir jemand beibringt, also dich lehrt, sondern indem du sie hörst, ausprobierst, merkwürdige Töne von dir gibst, Dinge falsch sagst, sie immer wieder hörst und um dich herum sprechen die Leute im Fernsehen, sprechen die Leute und du saugst das, wie man so schön sagt, mit der Muttermilch auf. Und so ähnlich ist das Geschichtenerzählen. Du hast, also jetzt lass mal in unserem Alter, sage ich jetzt mal, wie viele Geschichten haben wir gehört, gesehen
Oh,
und gelesen?
unzählige.
Unzählige. Das heißt, dieses Rückgrat ist in uns so tief verankert, das können wir. Und wenn wir es nicht machen, wenn wir uns nicht an die ungeschriebenen Gesetze des Geschichtenerzählens halten, wie zum Beispiel die Dreiaktstruktur, dann fühlen sich die Leser auch oft sehr verwirrt, wenn nicht auch im Stich gelassen oder wütend, weil sie sagen, hä, ist doch keine Geschichte. Was ist das?
Ja,
Und
stimmt,
dann
ne?
kriegst du entweder einen Nobelpreis für Literatur oder du verkaufst nichts oder beides.
Friedel Jelinek. Verstehe ich bis heute noch nicht, warum die den Nobelpreis gewonnen hat. Aber gut, muss man vielleicht abgespaced sein. Egal.
Ja, also sagen wir mal so, die deutsche Literatur unterscheidet ja noch wirklich sehr stark. Deswegen haben wir da auch einen sehr hohen Respekt und auch zu Recht, wenn jemand mit Sprache spielt und so. Aber es ist nicht ein klassisches Geschichtenerzählen, so wie wir das für unsere Leser versuchen zu tun.
Ja, richtig, aber das schließt ja dann deine Zielgruppe, reduziert die auf ein Minimum, würde ich sagen. Also, oder, naja, gut, ich meine, wenn du erstmal einen Nobelpreis gewonnen hast, dann müsstest du durchgespielt haben.
Ja, und du kriegst auch ein bisschen Geld dafür.
Ja,
also,
zwei, drei.
Ich kenne jetzt durch Zufall tatsächlich jemanden, der ein ausgesprochener Jelinek-Fan ist.
Okay.
Und das finde ich so toll, dass es diese extreme Bandbreite gibt. Aber ich wollte gerne auch früher literarisch schreiben. Ich habe das ja auch studiert. Und dann sagte man mir, da musst du sehr früh dir sehr viel Beziehungen erarbeiten, damit du überhaupt eine Chance hast, gesehen zu werden von denen, die Entscheidungsträger
Ja.
sind.
Ja.
Und an der Stelle bin ich anderswo abgebogen und da bin ich heute auch sehr froh. Das heißt einfach, da oben, in Anführungszeichen, in der hohen Literatur, ist nicht so viel Raum. Unten, das ist wie so eine Pyramide, unten in der Unterhaltung ist halt auch mehr Raum. Und beides hat seine Berechtigung.
Ja.
Aber vom Rückgrat des Geschichtenerzählens ist tatsächlich so, je weniger experimentell deine Stufe ist sozusagen, je weniger Paradiesvogel du sein kannst und willst, desto eher musst du dich an die Regeln halten.
Ja, aber guck mal, ich habe immer so ein Problem damit, wenn man sagt, der Mainstream, das wäre so bäh. Also weißt du, es gibt ja so immer so Bands, die dann aufkommen und die Leute finden die cool und dann werden die mainstreamig und dann wird es so ein bisschen verpönt oder das ist dann, ich höre die nicht mehr, weil die Mainstream sind. Aber der Mainstream sagt doch aus, dass du vielen Leuten gefällst, also machst du doch irgendwas richtig. Also wenn
ja, natürlich. Also da gibt's auch eine super Bandbreite beim Mainstream. Ich bin sehr froh, dass ich das vor vielen, vielen Jahren mit meinen Professoren in der Abschlussprüfung diskutieren durfte. Weil ich damals gefragt wurde, was ich denn gerne danach weitermachen würde. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, würde ich gerne Unterhaltungsliteratur schreiben, Krimis und so. Und dann guckten die mich an und sagten, ja, ist doch super, ist eine tolle Idee. Also sie haben das Wissen jetzt im Bereich Krimi, machen sie das.
Okay.
Und da fühlte ich mich irgendwie, als hätte man mir das auch erlaubt, in Anführungszeichen. Also sprich, die Literaturwissenschaft als solche ist gar nicht so verknöchert, sondern wir diskutieren manchmal das in den Medien sehr verkürzt, was die Literaturwissenschaft schon lange anerkennt, dass also es großartige Mainstream-Erzähler gibt.
Ja, also bitte Stephen King. Also ich bin ja ein riesen Stephen King-Fan und ich lese auch sehr gern John Grisham, wobei John Grisham schon, ich will nicht sagen, er wiederholt sich, aber er hat doch immer das gleiche Setting. Aber der
ja,
Mann
das
kann schreiben,
klar.
Wie, also bei dem fließt die Geschichte auf jeden Fall vorbei. Und
denk mal an Jurassic Park. Hast du das damals gelesen
noch
bevor
nicht,
das gefilmt?
Nee.
Ja. Das ist ein Buch, das holt dich so tief in die Geschichte rein, da guckst du hinterher unter das Bett, ob da ein Raptor drunter sitzt. Ja. Das ist schon großartiges Erzählen.
Ja. Aber jetzt, ich will nochmal zurück zu dem Punkt, wo du gesagt hast, jeder kann schreiben lernen, weil wir mit diesen Geschichten Tag für Tag zu. Also wenn wir einen Film gucken, wenn wir die Zeitung lesen, das sind ja auch Geschichten letztendlich. Und dass wir wissen, wie eine Geschichte funktioniert, im Unterbewusstsein sogar, weil das ja jeden Tag passiert. Jetzt stellt sich mir, viele Leute sagen, ich kann das nicht. Ne? Aber du sagst ja, du kannst das. Und es ist auch logisch, wie du das erklärst. Man muss es nur entschlüsseln. Aber jetzt frage ich mich, wirst du Schriftstellerin oder Schriftsteller, wenn du Bock drauf hast, Geschichten zu erzählen?
Ja.
Und die anderen haben halt keinen Bock drauf. Also.
Genau, also es gibt ja viele Leute, die sagen, wenn ich mal in Rente bin, schreibe ich ein Buch.
Ja.
Das sind keine Schriftsteller, weil wenn sie das wirklich wollen würden, würden sie es jetzt
Genau,
tun.
ja.
Außer, was weiß ich, sie betreiben 24-Stunden-Service für irgendwas. Dann können sie es nicht. Aber wir alle haben Zeit genug, jetzt eben indem wir den Medienkonsum einschränken, zu schreiben. Wenn du jeden Tag nur eine halbe Stunde schreibst, überleg mal, was im Jahr
Ja, das
zusammenkommt.
ist eine
Ja, da
Frage der
kannst du.
Prioritätensetzung.
Ja.
Ja.
Und wenn du unbedingt erzählen willst und wenn eine Geschichte hast, dann kannst du das. Ich habe eine Freundin, die hat angefangen, den Kindern ihrer Kinder Geschichten zu erzählen und für die auch aufzuschreiben. Und das war für sie keine so große Sache, sondern selbstverständlich, was du als junge Oma tust. Und dann begann sie langsam begehrlich zu werden und hat ihre erste größere Geschichte für Erwachsene geschrieben und ist gerade auf dem Weg, eine richtige Autorin zu werden, im Sinne von eine Autorin, die auch veröffentlicht. Und ich finde das großartig, weil so lernt man es auch. Also du setzt dich nicht hin, erfahrungsgemäß, also nur wenige Menschen setzen sich hin, schreiben ihr erstes Buch und kriegen dann dafür, was weiß ich, für einen Preis oder haben einen Bestseller. Das passiert natürlich nicht. Du musst es ja lernen und dein erstes Buch ist zum Üben da und vielleicht auch das zweite, dritte, vierte, fünfte, je nachdem. Aber das ist ja beim Sprachenlernen auch so. Du holst dir nicht die App runter und dann fährst du nach Italien und babbelst schon fließend drauf los. Das
Ja.
erwartest du da ja auch nicht. Deswegen, es ist mit Arbeit verbunden, es ist mit Herzschmerz verbunden, es ist mit Zorn verbunden, weil du nicht auf das Papier kriegst, was in deinem Kopf ist. Aber wenn du das willst, kannst du das. Ja, absolut.
Gut, ich würde jetzt gerne noch mal mit dir über den Schreibprozess bei dir reden. Das mache ich sehr gerne mit Kolleginnen und Kollegen, wenn ich jemand hier am Rohr habe. Bei mir läuft es so, wenn ich schreibe, dann läuft ein Film ab in meinem Kopf und den schreibe ich mit. Also ich lasse meine Figuren laufen. Ich bin jetzt nicht so der Plotter-Typ, der da jedes Kapitel irgendwie plant oder so, sondern ich lasse es einfach passieren. Wie ist denn das bei dir?
Ich habe dir gerade Beifall geklatscht.
Danke.
Genauso ist das bei mir nämlich auch. Also A, der Film. Wenn der Film nicht läuft, das ist blöd. Natürlich kann man ein paar Sätze schreiben, um sich in den Film rein zu versetzen. Aber dann sollte man eigentlich was sehen. Der Film ist natürlich auch nicht statisch im Sinne von, wenn du ihn anguckst, muss er so zum Ende laufen, sondern da gibt es dann natürlich Versionen, die entstehen können. Aber ich bin auch ein sogenannter Pantser, kein Plotter, also jemand, der auf seinem Hosenboden sitzt und die Geschichte schreibt, während er oder sie da sitzt. Und es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob man so eine Geschichte schreiben kann oder nicht. Finde es immer total süß, wenn Leute, die sehr minutiös plotten, sagen, ja, also wenn die Pantser plotten würden, würden sie sehr viel bessere Geschichten schreiben. Glaube ich nicht.
Weiß
Aus
nicht,
dem oben
ja.
genannten Grund, dem Unterbewusstsein. Du hast die Struktur und all dein Vorwissen ja schon in dir. Du musst nicht jede Ecke festlegen. Das ist wie wenn ich jetzt sage, Maddie, du willst nach Köln fahren, da musst du doch auf der Karte gucken. Also ich meine, du musst doch gucken, wo du hinfahren willst. Für was ist die nächste Stadt? Und wie kommst du da hin? Und wie heißt die Autobahn? Nein, das weißt du doch alles. Ja, das ist dann schon, wenn man Teile vergisst, weil sie automatisiert sind. Und so ist es beim Schreiben auch. Du kennst mal grundsätzlich die Dinge. Du musst jetzt nicht noch mal gucken, wie gekuppelt wird oder wie man das Lenkrad hinschlägt. Und deswegen ist das mit dem Plotten so eine Sache. Und es gibt, glaube ich, eine Menge dazwischen. Also Leute, die grob plotten, fein plotten, Kapitel plotten, was auch immer. Und bei mir ist es so, ich weiß oft ungefähr, was für eine Art von Geschichte das ist. Ich weiß vielleicht auch, wie sie ausgehen muss. Aber das ist nicht Bedingung. Ich habe mal eine Geschichte angefangen und ich hatte keine Ahnung, worum es da geht. Keine Ahnung. Und nach dem zweiten Kapitel habe ich sie weggelegt. Und die lag da und ab und zu habe ich sie angeschaut. Und nach 2 Jahren habe ich sie angeschaut und habe das dritte und vierte und fünfte und sechste Kapitel geschrieben. Und dann wurde daraus eine fünfteilige Serie.
Wow, okay.
Die heißt Zum Café bei Mr. Dalton. Und die ist sozusagen das Rückgrat meines Erfolgs und meiner Einnahmen. Ich habe sie nach diesem zweiten Kapitel erstmal nicht weitergeschrieben, weil der Film nicht weiterlief. Als er dann weiterlief, hatte sich in mir irgendwas verändert oder entwickelt oder sich geklärt, so dass es dann zu 5 Bänden wurde innerhalb von wenigen Monaten. So funktioniert das eben, wenn man nicht plottet für mich, aber muss nicht für jeden so sein. Ich habe aber Schreibfreundinnen, für die das auch genauso läuft und die auch sagen, was ich sage, wenn ich schon alles weiß, will ich die Geschichte nicht mehr schreiben.
Das ist ein Riesenproblem. Das hatte ich nämlich bei meinem Buch Der Weg nach Sevilla. Da hatte ich das Buch innerhalb von 2 Sekunden im Kopf, komplett. Das war so ein Inspirationsmoment. Und dann hatte ich aber ein Problem, das Buch aufzuschreiben, weil es war ja schon fertig,
Ja.
ne, in meinem Kopf. Und das ist auch so, wenn ich mein Buch geschrieben habe, dann beschäftige ich mich einfach nicht mehr damit, weil es ist ja fertig. Ich kann ja jetzt nichts mehr ändern,
Ja.
ne? Also nur noch Kleinigkeiten dann bei der zweiten Auflage.
So weit würde ich nicht gehen, aber ich verstehe absolut, was du meinst.
Ja.
Das ist wirklich so. Also wenn ich mir schon vorher vornehme, zur Mitte wird das passieren und im letzten Drittel wird das passieren und dann wird das passieren, dann denke ich mir ja, und jetzt? Langweilig.
Ja, also ich habe sogar mal ein Krimi geschrieben, da wusste ich bis zur Mitte des Buches nicht, wer der Mörder ist. Das war auch sehr
Ja.
spannend. Das habe ich mir dann hart
Sagen wir mal
erarbeitet.
so, manchmal hast du auch noch die Option. Also du bist in der Mitte des Buches und weißt, ich habe jetzt die Dinge so angelegt, jetzt könnte, was weiß ich, Mr. Smith oder Mr. Walters der Mörder
Ja.
sein. Und dann kann ich in dem Moment entscheiden, und das ist ähnlich wie in der Physik, in dem Moment, wo ich es beobachte, kommt es in die Realität. Und ab da sind Sachen determiniert. In dem Moment, wo ich sage, ja, jetzt, ich nehme Mr. Walters als Mörder, dann determinieren sich weitere Kapitel. Und das ist super spannend.
Das Gute daran ist ja, dass ich dann sicher gehen kann, dass bis zur Mitte des Buches niemand weiß, wer der Mörder ist.
Ja. Es führt aber manchmal dazu, dass gerade Theoretiker des Schreibens meinen, dabei könnte doch nur Chaos rauskommen. Das
Nö,
tut es nicht.
nö.
Das tut's definitiv nicht. Es ist nicht so, dass man da jetzt einfach irgendwas hinschreibt, sondern wie
Genau.
gesagt, die Struktur ist innerlich. Und jeder Satz, den du schreibst, legt den nächsten Satz ja schon fest. Das ist ähnlich wie wenn du mit einer Taschenlampe durch einen dunklen Raum gehst. Du hast einen Pfad und du musst diesem Pfad folgen und der hat keine unendliche Menge von Schritten links und rechts davon. Und so ist es beim Pensen auch. Es ist nicht willkürlich. Du kannst nicht tun, was du willst, aber du folgst dem Licht der Taschenlampe in einen dunklen Raum und das ist spannend. Für mich eben auch.
Es ist ja auch nicht so, dass ich irgendwelche Szenen nicht nochmal ändere oder so. Also gerade heute habe ich wieder eigentlich mehr Zeit damit verbracht, was umzuschreiben, als es voranzutreiben. Weil es mir halt einfach, weil ich beschäftige, wenn ich schreibe, bin ich eigentlich ununterbrochen am Schreiben, auch wenn ich nicht am Computer sitze. Also ich, das
Ja,
ist ja, das
ja.
hält ja, mein Kopf ist ja nicht still, der macht ja immer weiter. Und
Ja.
ich arbeite eigentlich ununterbrochen an der Geschichte, unterbewusst. Und dann gehe ich auch noch mal Szenen durch und denke so, oh, irgendwas stimmt nicht, es gefällt mir nicht und so. Und dann kommen mir dann irgendwann die Ideen und dann schreibe ich es auch um, ne? Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich schreibe, dann gucke ich wirklich nur zu. Und das ist ja das, was mich so am Schreiben auch ein bisschen fasziniert, weil mich das einfach beruhigt, weil ich bin dann in der Geschichte drin und dann ist auch nichts anderes, ne?
Ja, und es wird nicht mechanisch.
Nö, das ist ein Prozess einfach. Und das ist das, was für mich das Schreiben ausmacht, dass man da, ich will nicht sagen flieht, aber man entkommt dem Alltag und man entspannt und man ist in einer anderen Geschichte und es ist einfach ein Flow, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären.
Ja, ich kann da nur zustimmen. Allerdings muss man dazu sagen, es führt auch dazu, dass man manchmal die emotionalen Leiden seiner Protagonisten halt dann auch aus erster
Ja,
Nähe
ja.
erlebt. Also ich habe schon weinen müssen beim Schreiben oder lachen oder aber jetzt gerade das Weinen auch ganz typisch an wirklich emotional ergreifenden Stellen. Und ich denke mir, wenn mir das nicht so geht, warum sollte es dann hinterher eigentlich dem Leser so gehen,
Ja.
wenn es mich nicht ergreift? Das hört sich zwar blöd an, aber wenn ich jetzt das vorher so geplant hätte und käme an diese Stelle, dann würde ich sie eher journalistisch beschreiben vielleicht. Und so habe ich ein unmittelbares Erleben. Ist dann nur beim Schreiben blöd, wenn du erstmal die Taschentücher rauskramen musst oder ich habe jetzt wieder ein Buch geschrieben, in dem es sehr viel ums Backen geht. Das gehört auch so zu meinen Dingen, die in den Cozies häufiger mal eine Rolle spielen. Ja, dann muss ich natürlich in die Küche gehen und entweder Plätzchen finden oder tatsächlich auch zwischendurch mal welche backen.
Okay, cool. Was ich sehr gerne mache, ist Charaktere erfinden und die ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Also das ist ja das, was mir auch viele Leute vorwerfen. Das wäre ja alles Klamauk und so. Aber ich will die Leute ja zum Lachen bringen. Und meine aktuellen Figuren von den ja, Eintracht-Büchern nenne ich jetzt mal, geht es ja um drei Eintracht-Fans im Grunde. Und die sind natürlich schon ein bisschen dabbisch und blöd. Und man denkt dann so, ja, so blöd kann keiner sein, aber das ist ja genau der Witz eigentlich an der ganzen Sache. Und ich finde es dann immer ein bisschen befremdlich, dass Leute das einfach zu ernst nehmen. Und ich habe eine Rezension, so, ja, die sind ja nur blöd und so. Und ich meine, ja, aber das ist doch der Gag, Junge. Dann hast du das Buch nicht verstanden.
Ja, es ist, also bei Humor gibt es ja unterschiedliche Fallhöhen
Ja,
sozusagen.
klar.
Und es muss passen. Also ich finde jetzt, wenn das die Eintracht ist und wir ja auch noch Frankfurterisch reden,
Ja.
schwätze, blabbele in
Babbeln.
erster Linie, babbele. Deswegen haben wir ja auch das Buch
Genau.
gebabbelt. Dann dürfen die Leute schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, auch viel Ungeschick an den Tag legen oder witzige Sachen machen. Und dann gibt es sehr feinen Humor, es gibt schwarzen Humor und alles da, wo es hinpasst. Und du wirst immer Leser finden, die sagen, nee, 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 da kann ich nicht mitgehen.
Ja, das.
Ich habe eine Folge von oder Last Man
Ja,
Laughing
ja,
gesehen.
ja.
Da gibt's lustige Sachen, aber bei den meisten könnte ich total die Sendung gewinnen, weil ich da keine Miene verziehe. Ich finde es einfach nicht lustig,
Ja.
was gesagt und gemacht wird. Und sehr viele Leute finden es total lustig und das ist okay. Also das ist wie mit Genres und Stil und so weiter. Wenn du ein sehr witziges Buch lesen willst, das klamaukig ist, dann muss das halt das Buch dir vorher sagen.
Ja.
Also mit Klappentext, mit Cover. Und wenn es sagt, hier Leute, hier wird's jetzt wirklich lustig bis zum Klamauk, dann entscheidet ja der Leser, ob er das jetzt haben
Ja,
will.
das ist genau das, was ich auch vorhin schon mal sagen wollte. Wenn dann jemand mit deinen Büchern nicht klarkommt, weil dann da Zombies ermitteln, dann hast du den Klappentext nicht gelesen. Also es ist ja ganz klar beschrieben, was da passiert. Und bei mir ist es ja schon mal so, dass also in meinem aktuellen Projekt, was jetzt im August rauskommt, geht es um die Entführung des Attila, also des Eintracht-Maskottchen. Da
Oh.
weißt du schon von vornherein, dass das Quatsch ist. Ja. Und dass da ein paar Gestörte am Werk sind, ja. Und deswegen mache ich mir da gar keinen Kopf. Und ich bin mittlerweile eigentlich relativ entspannt bei schlechten Rezensionen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich, wie gesagt, ich kann es keinem gerecht machen. Ich finde es halt immer ein bisschen befremdlich, wenn man dann da sein Senf dazugeben muss, wenn es einem nicht gefällt. Ja, weil das ist ja eine subjektive Meinung.
Ja, das ist klar, aber jeder Leser oder jede Leserin hat auch recht, was die eigene Erfahrung anbetrifft. Das muss man erst mal so sagen. Nur wenn man halt, also es ist nachweislich so, die Amerikaner messen ja total viel. Also maximal 60% der Käufer lesen überhaupt den Klappentext, bevor sie kaufen.
Ach.
Dann kann ihnen natürlich passieren, dass sie daneben greifen. Deswegen habe ich jetzt Beispiel bei Ein Zombie ermittelt, das auch schon auf dem Cover stehen.
Ja.
Nicht erst im Klappentext. Das hab ich mir schon überlegt,
Ja,
warum ich
aber
das so mache.
wo treffen denn die anderen 40% ihre Kaufentscheidung? Am Cover, oder?
Ja, vom Cover,
Ach
genau.
komm.
Ja, und das ist auch an sich okay, weil du siehst ja, wenn du jetzt mal bei Amazon beispielsweise in den Shop gehst
Ja.
oder wegen mir auch bei Thalia in den Shop gehst, dann siehst du ja, dass es einfach genrespezifische Coversprache gibt. Farbe, der Font, in dem das geschrieben ist und so weiter. Und das Cover ist ja, also oft wird gesagt, ja, diese Cover sehen ja alle gleich aus. Ja, natürlich sehen die alle gleich aus, weil das ist ja genau der Punkt. Weil dann weiß der Leser genau in dem Moment, ich hatte schon 27 solcher Krimis und das ist jetzt der 28. Nehmen wir mal jetzt Fitzek. Der sticht ja immer raus mit seinen Covern, die bestimmte 3D-Elemente zu enthalten scheinen. Ja, ich muss doch gar nicht, also da lesen die meisten Leute nicht den Klappentext. Sie sehen das auf dem Buchtisch liegen, wissen sofort, es ist der Fitzek und zack, haben sie es gekauft. Das ist einfach Cover-Marketing, ja?
Ja gut, Fitzek
Vom
ist jetzt
Feinsten.
natürlich die Oberklasse und es gibt Millionen von Menschen, die kaufen, weil es ein Fitzek ist. Ja, weil die
Aber das Buch sagt es ihnen und das
ja.
ist die Kunst. Bei mir ist es jetzt so, wenn du in die Subgenres guckst bei Amazon, wo ich mit drin stehe, wie jetzt zum Beispiel bei Hexen und Zauberer, dann siehst du links und rechts Sachen, die sind sehr unterschiedlich, also sehr verschieden von meinen Büchern. Das sind nämlich dann irgendwelche Dreiecksgeschichten mit Liebe und was man heute Spice nennt, was bei mir eher nicht die Rolle spielt. Und deswegen stechen meine Cover daraus wie was Fremdartiges inzwischen lauter ähnlichen Blumen. Und das ist genau der Punkt, weil mein Cover sagt klar, du siehst mich in dieser Kategorie, aber ich bin komplett anders. Und das ist die faire Ansage an die Leserin zu sagen, guck dir an, was du da kaufst, das ist nicht, was du hier sonst findest auf diesem Markt.
Du machst ja ganz
Im
schön
Guten
viel
wie im
Gedanken,
Schlechten.
junger Mann.
Ja, Cover ist ganz hohe Kunst und ich habe Cover, die gefallen nicht jedem, aber das ist nicht der Punkt. Das ist absolut nicht der Punkt. Das Cover muss verkaufen, aber nicht an jeden. Das Cover muss an die verkaufen, die es auch vermutlich haben wollen. Und da mache ich mir schon viel
Ja,
Gedanken.
also wenn ich jetzt drüber nachdenke, also ich versuche natürlich auch auf meinem Cover den Inhalt des Buches schon ein bisschen zu spiegeln. Weil es macht ja schon Sinn. Also ich würde so, also das Cover ist natürlich super wichtig für zum Catchen quasi erstmal. Aber mein Weg ist aber erstmal das Cover, der Klappentext und der Preis. Das sind so die drei Stufen, würde ich sagen, beim normalen Menschen, ne? Also, dass sich erstmal das Buch wie so ein Kundenstopper quasi erstmal auffällt. Also so würde ich vorgehen, mir gefällt das Cover und dann lese ich, was passiert. Also den Klappentext und dann gucke ich, ist es mir zu teuer oder ist es mir das wert?
Ja, Preis ist auch so eine Sache.
Ja, es ist natürlich
Klappentext
schwierig, ne?
auch, ja.
Ja. Also Klappentext ist auch nochmal eine Kunst für sich, finde ich.
Absolut.
Und der Preis ist natürlich eine, wie soll ich sagen? Also früher gab es Bücher für 10 Mack und heute kosten sie halt 15 Euro. Also quasi verdreifacht letztendlich durch halt. Naja, also wir können jetzt eine Grundsatzdiskussion über Preiserhöhungen führen, ja, weil
Ja, Inflation, bliblablub. Also
ja.
ich verkaufe ja nun wirklich überwiegend E-Books. Und da ist sehr klar, ich kann nicht denselben Preis nehmen wie manche meiner Kolleginnen, aber ich kann auch nicht nach unten.
Ja.
Weil unten, jetzt sagen wir mal 99 Cent, das ist das falsche Signal.
Ja.
Aber ich kann auch nicht 8,99 fürs E-Book nehmen. Das geht bei meinen Leserinnen auch nicht, weil das ist einfach eine bestimmte Gruppe, die auch ein bestimmtes Einkommen oder ein bestimmtes Budget für ihr Lesen hat, die lesen auch viel. Also Leute, die meine Bücher lesen, sind in der Regel auch Leute, die sehr viel lesen. Die müssen das ja auch bezahlen,
Ja, klar.
beziehungsweise leihen bei Amazon. Und da spielt der Preis schon eine echte Rolle. Und wenn ich dann sehe, was weiß ich, bei irgendeinem Verlagsbuch kostet das E-Book 18,99.
Ach ja, das ist ja
Ist
betrug.
natürlich Schwachsinn. Also diese Kosten hast du ja nicht im Vergleich zum
Ja,
Print.
genau.
Das wissen wir beide
Ja,
ja, was dich ein Print kostet hinter der
genau.
Tür, ja, was du da reinsteckst in den Buchsatz und was nicht alles.
Ja.
Deswegen, das ist albern. Und Preis spielt schon eine Rolle. Also ich kann jetzt meinen Büchern nicht den Preis geben, den ich gern hätte, möglicherweise, weil das wird nicht funktionieren. Das ist schon eine gegebene Größe.
Was hältst du jetzt, abschließende Frage, weil wir haben die Stunde schon fast voll.
Wahnsinn.
mich würde mal interessieren, wenn du dich so offensichtlich sehr viel mit Marketing und so weiter beschäftigst, bringen kostenlos Aktionen irgendwas?
Ärger.
Danke.
Wenn du schlechte Rezensionen von wildfremden Leuten willst, die dein Buch niemals kaufen würden,
Ja.
dann bist du da genau richtig. Also von kostenlos halte ich gar nichts. Klar, ich verlose mal ein Buch,
Ja, das
klar.
kann man machen, ja.
Es gibt Blogger-Exemplare, ne?
Ja.
Aber ansonsten diese kostenlos Geschichten, das funktioniert absolut nicht. Deswegen habe ich das auch mit den 99 Cent gesagt. Das bringt nichts. Es ist klar, dass du das vielleicht mal, also wenn du anfängst, dich in diesen Markt reinzubewegen, dann macht es vielleicht Sinn, einfach mal um ein bisschen Breite zu bekommen, zu sagen, ich will jetzt einfach, dass 1.000 Leute dieses Buch sehen.
Ja.
Dann macht's Sinn. Aber wenn du im Geschäft bist, in Anführungszeichen, also sprich, du hast eine Leserschaft, dein Name ist deiner Leserschaft bekannt, dann würde ich das nicht empfehlen und selber auf gar keinen Fall tun. Das ist ähnlich wie der Prophet gilt nichts im eigenen Land, so ist es auch, was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist, ob der Leser in dem Moment so denkt oder nicht, das ist eine unausgesprochene Botschaft, die da mitläuft.
Das, also ich habe eine bitterböse Erfahrung machen müssen. Und zwar, um das jetzt mal transparent zu machen. Es gab eine kostenlose Aktion, die lief, glaube ich, irgendwie eine ganze Woche. Das war so ein Ding vom Verlag. Da kannst du ja als Autor nicht viel machen. Und da, ich sage dann immer, da haben sie mich ausgeraubt, muss ich wirklich sagen. Ich hatte von einem Buch in dieser kostenlosen Aktion über 11.000 Downloads, die
Das ist
einfach,
schon ordentlich.
ja, das ist einfach verschenkt. Und dann kriegst du noch, wie du schon sagst, Rezensionen, die scheiße sind, von geklauten Büchern quasi, ja. Und die Knaller-Rezension war 5 Sterne war umsonst. Wow. Also das, ja, danke für die 5 Sterne, aber dann schreib halt nichts dazu. Ja, gib mir die 5 Sterne, gut ist. Aber dann reinschreiben, ja, muss ja gut sein, hat ja nichts gekostet. Also das ist, boah. Und 11.000, jetzt
Ja,
überleg mir, das
weißt du,
sind,
geschenkte Ungeschnorte sind die beste Sorte.
ja, aber 11.000 Stück. Und ich habe, es kann jetzt wohl nicht euer Ernst sein.
Ja, die Frage ist ja, Maddie, das wäre ja völlig okay, wenn diese 11.000 Leute später in den Buchladen gehen und sagen, ich will mehr davon.
Genau, waren sie aber
Aber
nicht.
das Problem ist, dass das nie passiert, weil natürlich Leute, wenn sie Geld ausgeben müssen, schauen sie schon vorher genauer
Genau.
hin, was sie da kaufen, ob ihnen das gefallen wird. Wenn sie es umsonst kriegen, nehmen sie es auch so mit und dann sind sie womöglich extrem enttäuscht von dem, was sie da mitgenommen haben, was sie unter anderen Umständen nicht gekauft hätten. Und dann tun sie es eben auch in Zukunft nicht und dann hast du wirklich Minus gemacht.
Ja.
Ja. Also deswegen nein, kostenlos, nein, nein,
Sehr
nein.
gut, da kann ich, sehr schön, da komme ich mit klar. Aber ich fand, ich möchte halt mal wissen von diesen 11.000, wie viel sie überhaupt gelesen haben, vielleicht 1.000.
Ja, genau. Das ist ne, auch so, wenn du jetzt ein Bonbon mitnimmst, weil du irgendwo im Restaurant gezahlt hast
Ja.
und in dem Ding, wo du zahlst, dieser kleinen Box liegt so ein kleines Bonbon. Wie oft isst du das?
Ich eigentlich immer.
Also ich nicht. Und ich kenne sehr viele Leute, die es dann entweder verschenken, verlieren,
Ja.
vergessen, nach einem Jahr aus ihrer
Ja.
Handtasche pflücken.
Ja, gut.
Also ich glaube, das ist jetzt nicht unser Autorending, dass wir das nicht mögen, sondern es ist auch für den Leser. Ich finde das total interessant. Eine Freundin von mir, eine Buchfreundin, die Charlotte McGregor, die hat eine Geschichte kostenlos auf ihrer Website stehen, die man aber auch, also die kriegst du kostenlos, wenn du dich zum Newsletter anmeldest.
Ja.
Die kannst du aber auch kaufen. Und eine Menge Leute, und sie ist da sehr transparent. Du kannst es umsonst haben. Aber es wird gekauft, und zwar von sehr vielen Leuten, weil die Leute nicht nur ihr was Gutes tun wollen, weil sie sie als Autorin schätzen, sondern weil sie auch sich selber schätzen. Sie möchten Geld für etwas geben, was einen Wert hat. Und dadurch hat es für sie selber auch wieder einen Wert. Also derjenige, der es kostenlos bekommt, ist unter Umständen auch gar nicht beschenkt, sondern hat eher das Gefühl einer gewissen Enttäuschung. Und das siehst du ja auch bei Patreon oder sonst was, dass Leute Geld geben für Autoren, Künstler, und wollen nichts dafür. Also du kannst ja wählen, ich will dann den Roman nach 12 Monaten haben oder so. Sehr viele Leute sagen, nee, lass mal, ich gebe dir das Geld, weil ihnen das etwas wert ist, was du tust. Sie wollen es nicht geschenkt bekommen dann. Also innere Wertigkeit hat auch für die Leser was. Die wollen es nicht nachgeschmissen bekommen, weil dann ist man irgendwie auch, fühlt man sich nicht gut damit.
Das ist ungefähr ähnlich wie mit den Bücherschränken. Ich meine, grundsätzlich ist die Idee der Bücherschränke ja gut, die Leute zum Lesen bringen und so
Ja.
weiter, ne? Oder wenn Leute ein Buch gelesen haben, die wollen es entweder nicht ins Regal stellen, weil das Regal so voll ist, oder sie wollen es weitergeben und so. Aber das Ganze ist, das suggeriert wieder, dass dieses Buch nichts wert ist, ja? Also ich meine, da hat sich so viele Leute an so einem Buch gearbeitet, bis es dann das Licht der Welt erblickt, ne? Und wenn man dann sieht, wo die Margen sind, ne? Und dass
Ja, das.
die Autorinnen und Autoren von einem 15-Euro-Buch, wenn es gut läuft, 1 Euro kriegen, das wissen halt die wenigsten nicht, ne? Und wie viele Bücher du verkaufen musst, um davon leben zu können. Und es einfach die wenigsten schaffen, sich diesen Traum zu erfüllen und dann aber auch wieder in die Spirale kommen, schreiben zu müssen, um zu leben. Uff. Oh, ich bin da sehr skeptisch, ob diese Bücherschränke.
Also ich finde die Bücherschränke schon gut, damit die Bücher noch ein würdevolles Ende finden.
Ja, das sagt meine Frau auch immer. Ja, das ist ja auch eine Art Wertschätzung, dass jemand das Buch weitergibt und sagt, hier, das ist gut, das kannst du lesen. Aber letztendlich suggeriert es dann doch, es kostet nichts. Ne?
Ja, und jetzt mal aus einer rein egoistischen Haltung von uns auch, wenn jemand sehr oft sich da Bücher holt, dann ist er ja auch versorgt. Ja. Dann wird er uns wahrscheinlich kein Geld in Form von Käufen zugänglich machen. Da muss ich jetzt mal egoistisch sein.
Ja, nee, er hat ja auch nichts mit Egoismus zu tun, weil dreh mal die Spirale bis zum Ende. Weil wenn alle Leute ihr Buch aus dem Bücherschrank holen, gibt es irgendwann kein Geld mehr für die Leute, um nachzudrucken. Ja, es lohnt sich einfach dann nicht mehr, ein Buch herzustellen, da gibt es gar keine Bücher mehr letztendlich.
Ja, das ist sowieso ein Problem, wie wir ja wissen, ne? Papier ist teurer geworden, Druck ist teurer
dann
geworden.
Diese Nachhaltigkeitsnachweiskette, was weiß ich, was da alles noch dahinter hängt. Und dass es hier, keine Ahnung, vom deutschen Wald sein muss, der wieder aufgeforstet ist und das alles viel teurer wird als, das ist unfassbar, was da alles hinten dran hängt. Und dass jetzt alle nur noch digitale Rechnungen machen müssen, dass die Programme auch wieder Geld werden, es wird alles umgeschlagen in den Preis und dann wundern sich die Leute, dass so ein Buch am Ende 20 Euro kostet.
Ja, das ist jetzt beispielsweise, wenn mich jemand fragt, kannst du mir das Buch signieren und schicken? Nein, A, ist das eine gewerbliche Tätigkeit und keine freiberufliche mehr, aber B, vor allen Dingen, ich muss einen Vertrag schließen mit so einer Stelle, die mir dann lizenziert, dass ich diese Post Erlaubnis habe als gewerblicher Versender. Das kostet 100 und etwas Euro im Jahr. Die muss ich dann abschließen, bevor ich einer Leserin ein Buch schicken darf. Das ist keine private, das ist eine berufliche Tat und dann brauche ich diese Lizenz. Und deswegen sage ich, Leute, ihr könnt die an bestimmten Stellen erwerben, aber ich kann euch nicht Bücher privat verkaufen und signieren. Das ist an sich ein rechtliches Problem. Und ich habe Kolleginnen, die bezahlen dieses Posting. Ja. Manche wissen es aber auch gar nicht. Und dann schlägt irgendwann mal der Blitz ein da. Ne? Ja. Also das sind alles Dinge, die man als Leser nicht wissen kann, die uns aber als Autor manchmal auf die Füße fallen.
Ja, das ist, guck mal, ich wusste das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber gut, für mich ist es immer noch ein Hobby, steuerlich gesehen oder rechtlich, ja, weil es einfach nicht genug abwirft. Und aber jetzt guck mal, was für ein Fallstrick, ne?
Das ist schon krass. Und da gibt es eine ganze Menge solche Sachen. Ja. Also auch jetzt beispielsweise, es gibt so viele Dinge, die gemacht werden einfach, die aber legal schwierig sind oder steuerlich zum Fallstrick werden können, wie eben das Selbstverkaufen der Bücher, wenn du nicht ganz bestimmte Margen hast oder ganz bestimmte Einstufungen hast steuerlich. Also da, das Schreiben als Beruf ist kein Spaß. Ich habe gestern meine Steuerdinger zusammengestellt, deswegen bin ich, glaube ich, da auch gerade so.
Bist du ein bisschen emotional, ja.
Ja, total emotional. Also das ist leider, das muss ich den Leuten sagen, die gerne schreiben möchten. Wenn du dann mal tatsächlich erfolgreich bist und davon leben kannst, dann wirst du aber feststellen, der bürokratische Aufwand, der darum besteht, der steuerliche Aufwand und so weiter, das muss man halt auch wissen. Es ist nicht so mit dem Schriftsteller im Kämmerlein, der da so schön vor sich hin träumt. Es gibt leider auch den taghellen, grell erleuchteten Moment, in dem du sehr viele Dinge tun musst, von denen du weder weißt, wie sie funktionieren, noch dass du sie irgendwie gut kannst. Ne?
Ja, es sind viele Sachen,
also sprich,
die du ziemlich hart lernst dann auch am Ende. Ne?
Ja, und die Steuer ist jemand, der dafür sorgt, dass du lernst und genau eben hart.
Ja.
Das sind dann auch Lernkurven. Also das muss man einfach bedenken, dieses schöne, ach, das Schreiben ist ja so ein schöner Beruf, sie müssen ja im Prinzip nur ihre Muse küssen. Nein, so ist es leider nicht. Also es ist der wunderschönste Beruf, ohne Zweifel stehe ich immer noch dahinter. Aber es gibt Tage, die ich überhaupt nicht mag.
Ich kann, wenn du Steuer sagst, ich kann ja mal hier offen reden jetzt. Ich hatte ja bis vor ein paar Jahren einen eigenen Verlag, einen kleinen, ziemlich kleinen. Und nur damit jetzt mal die Zuhörenden mal wissen, was da los ist. Also wir hatten in einem Jahr, wo es relativ gut gelaufen ist, hatten wir einen Umsatz, also wir waren wirklich ein Kleinstverlag, von 25.000 Euro. Wir haben am Ende einen Gewinn von 4.000 Euro gemacht. Das Ganze wurde durch zwei geteilt, weil wir zwei Inhaber waren. Und am Ende hat noch jeder 1.200 Euro Steuern bezahlt. Ja, nur damit die Leute mal die Dimensionen sehen, was es bedeutet, vom Schreiben leben zu können, müssen, wollen. Und das ist wirklich hartes Brot. Da musst du dranbleiben und du musst, wie du es ja offensichtlich gemacht hast, du kennst deine Leser und dein Publikum und das ist sau wichtig einfach. Es ist eigentlich
absolut
ein Knochenjob letztendlich.
Ja, es ist auch tatsächlich, also du musst an vieles denken, viele Sachen machen, die dir nicht gefallen. Und dann sagt die Steuer, ja, das letzte Jahr war gut, also wollen wir jetzt schon mal Vorauszahlungen ziemlich viel.
Genau, das kommt ja noch obendrauf,
Und dann sagst du, dieses Jahr ist aber schlecht, weil die Muse hat mich nicht geküsst. Ja. Nee, das geht nicht. Also diese Sachen wie Schreibhängung, Schreibblockade, die musst du, davon musst du dich echt verabschieden als beruflicher Autor. Weil spätestens das Finanzamt sagt, Schreibblockade. Wir möchten aber trotzdem so und so viel voraus.
Wollen die haben, fetch aus, das ist die gnadenlos. Also ich habe mal ein schönes, ist vielleicht ein Schlusswort schon, aber ich weiß nicht, ob du den Manticore Verlag kennst, der ist auch aus Frankfurt.
Ja, ja.
Und die beiden, der Nick und die, wie heißt sie? Ich habe den Namen vergessen. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, die beiden, die sind super nett.
Ja, kann ich jetzt aber leider auch gerade nicht hervorzaubern.
Und die hatte ich auch mal damals, da hatte ich noch die Radiosendung bei Radio X damals und da hatte ich die im Studio. Und die machen auch sehr viel Herzblut. Also die machen Spielbücher, das mal zur Erklärung, also wirklich komplizierte Spielbücher. Und mit super Covern und ganz toll, mit viel Liebe und Freude und ins Detail. Und dann habe ich die auch gefragt, könnt ihr davon leben? Dann sagen die, nee, wollen wir nicht, weil dann ist es Arbeit. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Einstellung. Die machen auch Conventions und so auf so einem Schloss und so. Also richtig toll, total engagiert.
Ja, also das ist,
wollen nicht davon
das
leben,
ist schon professionell eben. Also man kann sagen, sie nennen es nicht Arbeit, aber das ist professionell.
Ja, ja, super. Aber das ist, die haben immer noch einen Lohn- und Brotjob. Also das ist nicht so, dass die sich da...
Haben viele Autoren. Also ganz ehrlich, wenn ich ein Verlagsautor wäre rein, also ich bin ja Hybrid sozusagen. Ja. Ich habe Verlagstitel ein paar und sehr viel Selbstpublishing. Wenn ich nur Verlagstitel hätte, könnte ich davon nicht leben. Ja. Weil eben, du kennst die Margen. Das sind alles Dinge, die muss man einfach auch dazu rechnen. Aber trotzdem, ja, man kann das auch hauptberuflich machen. Aber man darf es halt nicht romantisieren.
Nein. Wir haben kein Turmzimmer in Vollmond beschienen mit einer alten Schreibmaschine, die ganze Nacht klappert. Das gibt's nicht.
Nee, und Gott sei Dank regnet es aber auch nicht rein. Das muss man auch dazu sagen.
Der arme Schriftsteller, wie aus Kaltspitzwege. Ja, das kann ich mir. Gut, Lilli Gundel, Labort, Limberg. Vielen Dank für dieses super anregende Gespräch. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir zu reden.
Und, ja, gerne. Also ich finde, wir haben uns wirklich auch interessant durch dieses Thema gehackt, zu dem man ja stunden- und tagelang was sagen könnte. Ja. Deswegen vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Und ich bin total gespannt, es dann auch jetzt zu hören, wenn es soweit ist.
Wenn es soweit ist, genau. Also vielen Dank fürs Kommen, fürs Dasein, fürs Zeitnehmen. Und wir sehen uns auf jeden Fall demnächst mal wieder.
Ja, in Frankfurt sowieso. Genau.
Mach's gut.
Also, ciao, ciao.
So, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat der Buchtipp geholfen. Alle Links natürlich in den Shownotes dazu. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei, www.medimüller.de, natürlich auch in den Shownotes zu finden. Und wenn ihr ein Buch geschrieben habt und findet, dass das toll genug ist, dass ich das hier mal vorstellen könnte, dann schreibt mir das doch. Ist egal, ob ihr Self-Publisher seid oder Verlagsautor, ist überhaupt kein Problem. Das Gleiche gilt natürlich auch für Verlegerinnen und Verleger. Also her mit euren Büchern, ich lese sie gerne und wenn es mir gefällt, dann stelle ich es hier vor, denn hier bleibt alles positiv. Was mir nicht gefällt, wird unter den Tisch gekehrt. Ganz am Schluss der Hinweis, ich bin Unterstützer der Kinderengel Rhein-Main. Wer das ist, findet ihr in den Shownotes. Das ist eine mir ans Herz gewachsene Organisation, die sich dazu aufopfert, Familien zu helfen, die lebensbedrohlich erkrankte Kinder haben. Was genau die machen, findet ihr einmal in den Shownotes und da natürlich auch der passende Link zu ihrer Homepage. Also, bis zum nächsten Buchgebabbel. Es grüßt der Maddie. Macht's gut, schönen Tag, wo immer ihr auch seid.